wenn du die Patienten gleich am Anfang dazu befragst, ist interessant, dass sie sagen, ich habe da mal ein komisches Drücken oder es brennt mal im Sprunggelenk, aber es wird nicht dick und ich habe da nichts.
Halime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.
Hallo Susanne.
Hallo Björn.
Susanne, wir haben öfters Patienten mit einer nicht schweren Hämophilie, die vielleicht eine Bedarfsprophylaxe haben und die kommen zu unserer regelmäßigen Kontrolle und sehen bei diesen Patienten über viele Jahre erstmal nichts, aber irgendwann erzählen sie dann doch, dass das Gehen immer schwerer fällt.
Ja, und interessanterweise ist, es gibt ja Vorstufen von diesem Ding des Nicht-Gut-Gehens. Das heißt, sie sind erst einmal völlig unauffällig, aber bestimmte Dinge funktionieren nicht mehr so gut, wie sie vorher funktioniert haben. Zum Beispiel, sie berichten dir ganz konkrete Dinge aus dem Arbeitsleben. Das Gehen ist normalerweise läuft flüssig, aber bestimmte Abläufe, die beim Arbeiten sind, Stand, sich umdrehen, kurze Schritte, widerstehen, kurze Schritte und diese kurzen, wechselnden Bewegungsabläufe, die normalerweise zu keinem Problem führen, aber immer mal wieder bei den Patienten im zunehmenden Alter dann doch zu einem Problem werden, wo man eigentlich sagt, warum haben die das denn jetzt auf einmal? Und sie kommen eigentlich, weil ihnen die Arbeit auf einmal zu viel wird. Und man eigentlich dachte, sie haben es 10, 15 Jahre gemacht. Und wenn du sie fragst, wie ist es denn so, wenn sie, ich sage jetzt einmal, Urlaub haben, und dann sagen sie dir, sie können 1,5 Kilometer gehen und haben eigentlich gar nicht so richtige Probleme. Und dann fragst du dich, wie geht das?
Nur, das ist dann, wenn du den Urlaub ansprichst, das sind dann vielleicht Urlaube, wo nicht mehr die Wanderung gemacht wird, sondern es wird nur noch kurze Strecken gegangen. Mhm. Und das, was du beschreibst, sind ja so diese kleinen Richtungswechsel, die man auch aus dem Sport kennt. Das sind Situationen, wo der Körper schnell reagieren muss und eine leichte Unsicherheit vielleicht eintritt. Und diese Unsicherheit können sie nicht mehr abfangen.
Ja, und das ist der erste Schritt in unsere Sprechstunde, gehäufter aufzutreten und uns mitzuteilen, dass es nicht mehr so ist wie vor 10, 15 Jahren.
Und das waren ja ursprünglich die Patienten, bei denen wir gesagt haben, dass sie keine Veränderung der Gelenke haben. Deswegen gibt es auch keine Standardprophylaxe bei denen, sondern nur so eine sogenannte On-Demand-Prophylaxe. Also das heißt, es liegt ein Problem vor und dann gebe ich mein entsprechendes Medikament, meine Substitution. Und das war so das Level, wo wir früher unsere Patienten mit der schweren Hämophilie durch die Therapie auch hingehoben haben.
Genau, und deswegen haben wir ja auch, weil wir den Anspruch hier hatten, Mensch, wir haben ja aus unseren Schweren eine Milde gemacht, dann haben ja unsere Milden ja gar kein Problem, weil wir haben ja schon das Optimale mit unseren Schweren ja letzten Endes durchgeführt. Und interessanterweise haben wir auch unsere milden und moderaten hämophilen Patienten auch tatsächlich nur dann gesehen, wenn ein Problem entstanden ist. Sie hatten zwar immer ihr Notfallpaket in irgendeiner Weise da, was auch manchmal auch abgelaufen war, aber letzten Endes muss man fairerweise sagen, wir haben einen Zeitverlust. Also wir haben so eine bestimmte Zeitspanne, da haben wir teilweise nichts erfassen können. Das heißt, wir wissen nicht über Verletzungen, Umknicken, doch vielleicht ein kleines geschwollenes Gelenk, was vielleicht am nächsten Tag wieder sich von alleine, erholt hat, wie auch immer. Aber letztendlich gibt es ganz viele Zeitpunkte, die wir bei diesen Patienten, also so kenne ich es auch von meinen Patienten zumindest, nicht erfassen kann.
Und Tatsache ist ja, dass die schweren Patienten mit der schweren Hämophilie heute deutlich besser sind als die Patienten mit der nicht schweren Hämophilie, zumindest die mit der moderaten, weil wir ja jetzt Möglichkeiten haben, den Faktorspiegel auf ein Niveau zu heben, das weit über dem eines Patienten mit einer nicht schweren Hämophilie ist.
Auf jeden Fall. Das heißt, es gab ja mal einen Satz, den wir mal in unserem Podcast hatten von einem Patienten, der sagte, die milden, so es war ja ein Ausspruch von einem milden Hämophilie-Patienten, der sagte, die milden Hämophilen sind die schweren von gestern, muss man ehrlich gesagt sagen. Ja. Und da ist was tatsächlich dran. Das heißt, denen geht es deutlich schlechter. weil sie eben immer mit ihrem Faktor-Level bei 4-5% liegen, vielleicht maximal 8%, sage ich jetzt einfach mal, und nicht darüber hinauskommen. Mhm. Und ein schwerer, denk mal über die unsere Antikörpertherapie, dann liegen die deutlich bei 10-15%, vielleicht sogar 20%, was wir gar nicht wirklich richtig messen können. Mhm. Und mit unseren ganzen neuen langwirksamen Faktorkonzentraten haben wir richtig hohe Spitzenspiegel. Das heißt, die Patienten genießen ja eine Normalität, auch wenn es nur für 3-4 Tage ist letztendlich, aber deutlich sogar höher als ein gesunder Patient, muss man ja fairerweise sagen.
Ja, korrigiere mich, aber es sind ja nicht nur die hohen Spitzenspiegel, sondern auch die Talspiegel sind deutlich höher. Das heißt, sie fallen gar nicht mehr in dieses Loch rein.
Die fallen
in ein
Loch rein. Das heißt, die jetzige und die vielleicht noch vor ein paar Jahren Generation, die wird wahrscheinlich mit diesen Gelenkschäden gar nicht mehr so rauskommen, muss man ehrlich sagen. Das heißt, unser Fokus wird mehr und mehr sein für unsere milden, moderaten Patienten, aber auch die Frauen mit einer tatsächlich, die wir Konduktoren, die wir aber heutzutage Frauen mit Hämophilie tatsächlich auch nennen, die haben ja ähnliche Probleme, muss man ja fairerweise sagen. Ne?
Zu diesem Thema Gangveränderungen und moderate Hämophilie beziehungsweise nicht schwere Hämophilie haben wir eine Arbeit herausgesucht.
Genau, da haben wir eine Arbeit rausgesucht von 2022, und zwar eine französische Arbeit, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat, wie sieht denn die Gangveränderung aus bei Patienten mit einer hämophilen Arthropathie oder überhaupt bei hämophilen Patienten, die eine moderate Hämophilie A haben. Das ist eine französische Arbeit, multizentrisch, haben sich ganz viele daran beteiligt und spannend, was da rausgekommen ist. Es waren insgesamt 24 Patienten, die untersucht worden sind, und man hat dem Ganzen noch eine Kontrollgruppe gegeben von 30 gesunden Probanden, wobei man über die gesunden Probanden gar nicht viel weiß.
Ja, also, viel, ne? Das also, wurde einfach gesagt, dass da gesunde Probanden sind. Ne? Aber hat dann nochmal diese 24 Patienten nochmal versucht, in kleinen Gruppen zu unterteilen. Es waren Patienten, die hatten zum einen eine Kniegelenksblutung oder eine Sprunggelenksblutung oder beides, und hat dann den HJHS hinzugezogen.
Das heißt, wir hatten insgesamt 16 Patienten, die einen guten Gelenkstatus hatten, und 8, die einen schlechten Gelenkstatus. Und mit gut und schlecht hat man diesen sogenannten HJHS. HJHS nochmal zur Erinnerung, das ist ein Hämophilie-Score, den man extra für hämophile Patienten entwickelt hat. Und da hat man die Grenze bei 10 gesetzt. Alles, was unter 10 war, war ein guter Gelenkstatus, und alles über 10 war ein schlechter Gelenkstatus. Mhm.
Und was Sie dann gemacht haben, ist eine Ganganalyse. Diese Ganganalyse war eine stationäre Ganganalyse, also das heißt mal ein Ganglabor unter Laborbedingungen. Ein Messsystem, welches zum einen den Schritt und die Bodenkräfte gemessen hat. Das heißt, es war eine Druckmessplatte in den Boden eingelassen. Ich glaube, es war eine Gehstrecke von 12 Metern hin und zurück, die sie mehrfach gelaufen sind. Und zusätzlich hatten die Patienten noch Marker auf ihrer Haut kleben, die dann mit mehreren Kameras erfasst wurden, um sowas wie Beweglichkeit der Gelenke, Körperhaltung oder ähnliches zu erkennen.
Genau. Und interessanterweise, ich will nicht sagen, wie zu erwarten, war, dass die Patienten, also ich muss da nochmal drauf schauen, also sie hatten insgesamt 6 Patienten, die Kniegelenksprobleme hatten, 8 Patienten, die Sprunggelenksprobleme hatten, und 5 hatten beides. Mhm. Das heißt, sie waren insgesamt 19 Patienten, die tatsächlich ein Problem auch mitgeteilt hatten. Und dann hat man versucht, Patienten zu analysieren, was für Gangabweichungen gibt es bei einem schlechten Gangstatus. Das war die eine Gruppe. Und welche Gangveränderungen gibt es, wenn du einen guten Gelenkstatus hast? Letzten Endes das, was zu erwarten war. Man darf nicht vergessen, es waren nur 8 Patienten, die letzten Endes keine Gelenkveränderung, also einen guten Gelenkstatus haben. Dass man da keine Gangveränderung gesehen hat, bei dieser kleinen Gruppe, glaube ich, ist nicht ganz valide. Aber ich würde sagen, dafür braucht man eine viel höhere Patientenzahl, aber zeigt so ein bisschen, wo die Reise hingeht, wenn wir insgesamt dann doch 16 Patienten haben, die einen schlechten Gelenkstatus haben. Und das ist erschreckend, muss ich dir sagen. Aber eine Gangveränderung sehen bei diesen Patienten.
Genau, und das, diese Gangveränderung drückt letztendlich die Unsicherheit auch aus. Was man gesehen hat dort, war, dass beim Laufen wird der Fuß immer an dem anderen Fuß vorbei geschwungen. Mhm. Und je nachdem, wie nah der an dem anderen Fuß vorbeigeschwungen wird oder wie weit entfernt, spricht es für eine gewisse Unsicherheit. Vielleicht kann man sich das gut vorstellen, wenn man mal auf einem schwankenden Schiff läuft, dann nimmt man automatisch einen breiteren Gang ein, um sicherer zu laufen. Und genauso hat sich das auch bei diesen Patienten gezeigt.
Und sie bleiben länger stehen.
Und sie bleiben länger auf einem Fuß stehen, weil das Schwingen des Beines auch wieder eine gewisse Unsicherheit ist. Das heißt, diese Zeit des Schwingens wird kürzer, die Zeit des Stehens ist länger und die Beine sind einfach breiter aufgestellt.
Ja, das heißt, wie wenn man so herumschwingen würde. Aber ja, das ist ein guter Vergleich, Björn, sehr, sehr schön. Also, und ich glaube, das ist, glaube ich, die das Ergebnis. Interessanterweise mehr im Sprunggelenk, weil wir natürlich, wie zu erwarten war, mit unserem Fuß auch unseren Gang stabilisieren. Das heißt, bin ich nicht in der Lage, mit meinem Fuß sicher aufzukommen und hat dieser Fuß keine Stabilität aus irgendwelchen Gründen wie eine Synovitis, also eine Veränderung, das heißt eine Entzündung, eine Blutung, eine Veränderung in dem Sprunggelenk, weiß der Fuß auch gar nicht, wie er sich aufstellen soll. Soll er sich eher auf die Außenkante setzen, auf die Innenkante? Und möglicherweise ist der Hinderungsgrund auch Schmerz. Beim Knie kann ich eher schummeln. Das heißt, ich kann das Knie in die Beugestellung setzen, kann das gegebenenfalls mit der Hüfte ausgleichen. Mhm. Aber mit dem Sprunggelenk wird es schon schwierig.
Und da sind wir wieder bei deinem Anfangsbeispiel mit diesen kleinen Richtungswechseln bei der Arbeit, die gerade bei dem Sprunggelenk sich unheimlich auf die Bewegung, Fortbewegung auswirken und eben so einen kleinen Schmerz vielleicht verursachen, den du dann versuchst zu vermeiden. Oder das Gehen auf unebenem Untergrund, wenn du eine Stadtbesichtigung auf Pflastersteinen machst oder eine Wanderung über hölzerne Wege, was auch immer.
Zusammenfassend würde ich gerne dazu was sagen. Wenn Patienten tatsächlich merken, dass es ihnen mal im Sprunggelenk zwacken sollte, das tritt ja nicht oft auf. Interessanterweise, wenn du die Patienten gleich am Anfang dazu befragst, ist interessant, dass sie sagen, ich habe da mal ein komisches Drücken oder es brennt mal im Sprunggelenk, aber es wird nicht dick und ich habe da nichts. Das heißt, möglicherweise müssen wir noch auf viel frühere Zeichen aufmerksam werden. Das heißt, gegebenenfalls nicht nur auf das Zeichen, haben Sie eine Gelenkblutung gehabt, denn dafür ist es ja dann zu spät. Möglicherweise müssen wir die Fragen auch anders formulieren und die auch an die Patienten richten, wie bestimmte Symptome auch im Sprunggelenk auch wahrgenommen werden müssen.
Ja. Und dazu gehört sicherlich die, ja, die Geschichte, die Anamnese. Das heißt, wir müssen vielleicht mehr darauf achten, was die Patienten uns so erzählen. Wie du sagst, es wird bei der Arbeit schwieriger oder sie machen bestimmte Gänge nicht mehr, der Urlaub hat sich geändert. Oder wir müssen zusätzliche Untersuchungsmethoden mit reinnehmen, wie zum Beispiel diese Ganganalyse, die hier erwähnt wurde. Ich fand, die Autoren haben auch ein ganz gutes Fazit gezogen. Die haben gesagt, es sind hohe interindividuelle Unterschiede, was zu verstehen ist, weil nicht jede Sprunggelenksveränderung ist wie die andere Sprunggelenksveränderung. Nicht jeder hat dieselben Kompensationsmechanismen. Insofern wirkt sich das auch deutlich unterschiedlich auf das jeweilige Gangbild aus. Was ich sehr spannend fand, ist, dass sie einen Score hatten, den sie verwendet haben. Und da müssen wir, glaube ich, nochmal mehr in die Tiefe gehen und versuchen, diesen Score zu verstehen, weil das würde ja auch für viele außerhalb dieser Ganganalyse, also die sich nicht so damit beschäftigen, das erleichtern, vielleicht so eine Ganganalyse zu lesen.
Ja, wie wir das bei dem HJHS, HEDUS, haben wir auch das Scoring, haben wir vieles vor, Björn, wir müssen ein Ganganalyse-Scoring entwickeln.
Damit so eine Methode auch flächendeckend eingesetzt werden kann und Behandler, Physiotherapeuten, aber auch Patienten daraus eine Konsequenz ziehen können.
So ist es.
Susanne, vielen Dank.
Ich danke dir.
mit freundlicher Unterstützung von Sobi, Swedish Orphan BioVitron. Halime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.